Hallihallo bei Abgenerdet. Heute wird es mal wieder tierisch. Es geht um ein Thema, das viele von uns zwar jeden Tag sehen, über das die meisten aber wahrscheinlich gar nicht so viel wissen. Vögel. Dafür habe ich mir meinen Freund Lars eingeladen. Er ist ein echter Vogelnerd im allerbesten Sinne. Seit Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der Vogelbeobachtung und der Vogelfotografie. Er lebt in Norddeutschland, ist dort mit seiner Kamera regelmäßig unterwegs und reist auch in andere Regionen und Länder, um besondere Arten zu entdecken und zu fotografieren. Ich möchte heute herausfinden, was dieses Hobby eigentlich so faszinierend macht, wie viel Geduld man dafür braucht und wie man seltene Arten entdeckt und worauf man eigentlich achten muss, wenn man einen Vogel fotografieren möchte. Hallo Lars, schön, dass du da bist.
Moin Torben, freue mich da zu sein.
Wir fangen mal ganz einfach an. Wie bist du überhaupt auf die Vogelbeobachtung gekommen und was hat dich daran so gepackt, dass daraus ein großes Hobby geworden ist?
Ja, das ist eine Frage, die ich, glaube ich, mir selbst noch nicht gestellt habe. Ich habe vor, lass das mal 5, 6, 7 Jahre gewesen sein. Nee, ich muss anders anfangen. Ich habe schon immer gerne fotografiert, allerdings immer so mit einem, wie heißen denn diese kleinen Kameras, deren Auflösung dann auch, wenn man das am Computer vergrößert, in großen Vierecken endeten dann. So, aber für eine zum Reisen und dann auf dem Handy das anzugucken, das reichte. Und irgendwann habe ich mir dann mal in einem Fotografieladen richtige Kameras angeschaut und die haben mich dann nicht mehr losgelassen. Und so bin ich dann irgendwann von der Fotografie als Allgemeinplatz hin zum Vogelfotografieren gekommen, weil da war irgendwie meine Lunte am Feuern. Sagt man das so?
Jetzt sagt man das so.
Cool.
Also das heißt, du bist gar nicht über die Vögel dazu gekommen, dass du dich dann fürs Fotografieren entschieden hast, sondern genau andersrum. Und ja, gab es denn einen Schlüsselmoment, also den Schlüsselmoment im Kameraladen, gut, den habe ich jetzt, das habe ich verstanden, da gab es auch einen Schlüsselmoment, der den Beginn deiner Vogelleidenschaft markiert.
Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe aber mehr und mehr das Interesse daran gewonnen, Natur zu fotografieren. Ich hatte eine Phase, wo ich im Herbst leidenschaftlich gerne Pilze fotografierte und zwar eben nicht die 0815, die hier, wenn es mal ausreichend feucht ist, an jeder Ecke stehen, sondern mal diese ganz speziellen, die so aussehen, als ob der Pilz wie ein durchbrochenes Geflecht ausschaut und da ist kein Mittelstamm, wenn man so möchte, sondern nur dieses gebrochene, ausgebrochene, durchgebrochene Geflecht außen herum und zwar in Knallrot, fantastisch. Und ich hätte das nie als Pilz identifiziert, sondern als Mensch, da hat jemand sein Spielzeug verloren. Wirklich faszinierend. Und dann war es aber auch so, dass diese Pilze immer nur in ganz bestimmten klimatischen Bedingungen so richtig sprossen und dann sichtbar waren und dann fotografierbar waren. Und das ist bei den Vögeln anders. So, die kann man das ganze Jahr über beobachten, wenn man weiß, wo man hingucken muss.
Und wo muss man in Norddeutschland hingucken?
Oha. Also, das kommt immer auf den Monat drauf an, in dem man fotografieren möchte. Es gibt ja diese großen Vogelzugzeiten im Herbst und im Frühjahr und da kann man quasi nur, indem man den Kopf in den Nacken legt, Vögel beobachten beim über den Himmel ziehen oder durch das Gebüsch zilpen oder chilpen oder wie auch immer, wenn man die Ohren aufspannt. Und außerhalb dieser großen Zugzeiten sind die Vögel zwar nach wie vor da, aber sie sind mucksmäuschenstill. Da muss man dann eher mit den Augen arbeiten. Und wenn die Bäume belaubt sind im Sommer, dann geht es darum, kleinste Bewegungen im Gebüsch oder im Baum zu erfassen und dann daraus zu schließen, ob da womöglich etwas Zweibeiniges herumhockt und vielleicht bald das Chilpen anfängt oder so.
Das heißt, man muss sich erstmal klar machen, welche Jahreszeit wir haben und was das für die Vögel bedeutet, wo man sie finden kann.
Genau.
Damit man weiß, wonach man eigentlich sucht.
So im Allgemeinen ja, und im Speziellen würde das aber bedeuten für mich, dass ich mehr und mehr dazu übergegangen bin, nach bestimmten Vogelarten Ausschau zu halten, die eben nur in ganz bestimmten Monaten gut beobachtbar sind und in anderen Monaten so gut wie gar nicht, weil sie sich dann im Dickicht verbergen oder eben kaum noch Laute von sich geben oder womöglich gar nicht vor Ort sind, weil wir außerhalb deren Wanderzeiten unterwegs sind.
Und gibt es da Vögel, die man fast immer sehen kann? Also mir fallen Stadttauben ein. Mhm. Die findet man doch eigentlich immer.
Richtig. Und die Meisen überall oder auch die ganzen Möwen. Die.
Ach, stimmt. Wir haben über die Jahreszeiten, also soweit ich es weiß, eigentlich nur Tauben, Meisen und Möwen, oder?
Nee, da gibt's deutlich, du hast zum Beispiel diese ganzen Spechte oder Eulen. Mhm. Wobei da muss man auch wieder gucken, in welchen Regionen man sich aufhält und wo womöglich Reviere sind oder eben auch eher nicht, wegen der Umweltbeschaffenheiten. Also jeder Vogel hat andere Ansprüche an das Jagdgebiet und die Meisen und Tauben sind da relativ wenig wählerisch. Andere sind da ein bisschen kriepiger. Die möchten sich nicht überall gleich gerne aufhalten, weil da einfach nichts zu futtern ist oder nichts zu im Frühjahr vögeln oder so.
Jetzt sind wir schon sehr ins Eingemachte gegangen. Mhm. Aber was mich noch interessiert ist, was dich besonders an der Vogelfotografie fasziniert oder, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen, an der Vogelbeobachtung?
Also da gibt's, das sind ja zwei Fragen. Vogelfotografie und Vogelbeobachtung sind, finde ich, zwei Facetten verschiedener Medaillen. Vogelbeobachtung ist für mich so eine Art Meditation, weil ich wunderbar runterkomme und mich nur auf eine Dimension fokussiere, und zwar gucken und entdecken. Mhm. Und da komme ich so in einen Flow, dass ich die Zeit echt vergesse. Und wenn ich da mit Leuten unterwegs bin, dann kenne ich durchaus die Versuche, mich dann zum Weitergehen zu animieren, und ich fühle mich dann wie aus einem Tagtraum rausgeschleudert. Ich möchte doch eigentlich weiter beobachten. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich den ganzen Tag auf meiner Beobachtungstour bin, dass mir dann dieser Tag immer nicht zeitlich ausreicht, weil doch eigentlich ich noch viel Energie habe, aber das Licht einfach zu schlecht wird, um noch wirklich gut beobachten zu können. Mhm. Und das wäre natürlich schon eine wunderbare Überleitung zum Thema Fotografieren, weil da ist eine Schnittmenge mit dem Licht. Und das Fotografieren, das ist eher dann diese technische Variante, einen Vogel erstmal natürlich zu entdecken und dann aber den richtigen Moment abzupassen, um ihn dann als Standbild, wollte ich gerade sagen, zu archivieren. Und idealerweise ist es kein Standbild, wo ein Vogel auf einem Ast sitzt und sich langweilt, sondern eher ein Vogel, der im Flug ist, der Nahrung gerade aufnimmt, der sich zankt, der auf einem Sondierungsflug ist oder. Also alles, was abseits ist von der Ruhestellung.
Mhm. Und da wird es wahrscheinlich dann auch sehr technisch. Da braucht man dann bestimmt das passende Gerät.
Ja, Auf jeden Fall, aber ich finde das Gerät und die Technik, da muss ich wieder auf zwei Seiten gucken. Einmal, es ist relativ egal, was für eine Kamera du hast. Es ist aber nicht egal, wie du die Kamera bedienst. So. Mhm. Und du kannst mit, würde ich sagen, nahezu jeder Kamera attraktive Fotos schießen, wenn du eine Ahnung davon hast, was du eigentlich abbilden möchtest. Möchtest du den, wenn es ein Vogel sein soll, ein Vogel so fotografieren, dass er ganz zentral und freigestellt ohne störenden Hintergrund abgebildet wird? Oder möchtest du eher so ein Wimmelbild haben, wo der Vogel ein Wimmelteil ist unter vielen und eher die ganze Atmosphäre der Situation abbildet? Ich weiß nicht, wie der Satz begonnen hat, deswegen.
Ja. Das Ende passte zum Anfang.
Danke.
Wie schwierig ist ein gutes Vogelfoto?
Ich würde sagen 500 Gramm.
Ah, okay. Hätte jetzt mit mehr gerechnet.
Ja, dann nimmst du eine andere Maßeinheit und schon wird's richtig bedeutungsschwanger. Ich finde, ein gutes, der Knackpunkt ist in dem Wort gut, weil im Prinzip ist jedes Foto gut. Kommt drauf an, was eigentlich der Fotograf, die Fotografin denn transportieren möchte an Informationen.
Mhm.
Und da ist jeder Mensch unterschiedlich, was der Anspruch ist und das Bedürfnis und der Lustfaktor, der dann über gut oder weniger gut oder schlecht entscheidet.
Gibt es ein Foto, auf das du ganz besonders stolz bist?
Ja, wahrscheinlich immer das, was ich bei der letzten Exkursion dann als spektakulärstes Foto empfand. Also wenn du jetzt dir den Eisvogel da oben anschaust, dann war das, als ich dieses Foto geschossen habe, das Highlight meiner fotografischen Karriere und dachte, danach wird's richtig steil bergab gehen. Und nee, es war anders.
Also ich muss ganz kurz, glaube ich, erzählen, was man da sieht.
Gerne.
Ich bin gerade bei Lars zu Hause und sehe hier ein gerahmtes Bild. Und da sehen wir auf einem Ast den Eisvogel sitzen, der eigentlich relativ klein ist, oder?
Ja.
Und wir sehen ihn wirklich in voller Pracht. Kleinste Details sehen wir, wie er, ja, im Profil sehen wir ihn schon fast und der Hintergrund ist relativ frei. Ist wahrscheinlich ein Gewässer, oder?
Genau.
Mhm. Und ich nehme an, so ein gestochen scharfes, detailreiches Bild vom Eisvogel zu schießen, das auch noch so schön komponiert ist, ist wahrscheinlich super schwer. Was schätzt du, wie viele Fotos hast du an dem Tag gemacht?
Oh, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich seit Jahren auf die Gelegenheit wartete, einen Eisvogel nicht im Vorbeiflug oder in der Entfernung zu sehen, sondern von nahem, weil ich diesen Vogel wahnsinnig schön finde und so ganz besonders, also wir haben ganz wenige blaue Tiere oder blaue Vögel überhaupt und der Eisvogel ist deswegen auch so toll, weil je nach Lichteinfall ist der Eisvogel manchmal blau und manchmal dann auch eher grün. Es ist ein bisschen wie nennt man das? Nicht irisierend, sondern, oder ist es das irisierend, wenn verschiedene Farbtöne je nach Lichteinfall dann prominenter werden oder eben nicht.
Mhm.
Ja, es ist also wirklich einer der schönsten. Und da war die Situation so, dass ich dann endlich nach wirklich vielen Jahren diese Gelegenheit hatte, diesen Eisvogel von nahem zu beobachten. Die Situation war so, dass dieser Eisvogel auch jagte die ganze Zeit. Also immer von dem Ansitzast aus ins Wasser stieß, um dort dann einen Fisch herauszuholen und sich dann oben wieder auf genau diesen Ast setzte. Was bei mir der Fall ist, wenn ich so eine Situation habe und erlebe und dann fotografieren möchte, ich werde wahnsinnig aufgeregt.
Ja.
Und ich verwackel dann die Bilder und mir rutscht dann die Kamera raus, also aus der Hand. Oder ich drehe als Übersprungshandlung dann an irgendwelchen Knöpfen, sodass ich dann die Grundeinstellung oder die Einstellung, die ich haben wollte, verstellte. Und in dem Stress, dass ich diese Einstellung wiederfinde und der Eisvogel dann noch sitzt, habe ich so viele Situationen wirklich versaubüdelt, dass letzte Woche war ich an einem Gewässer und habe einen Seeadler beim Jagen beobachtet. Und dann ist dieser Seeadler über mir, also der ist in ein Gebüsch geflogen und ich konnte über das gesamte Gewässer sehen und ich sah schon diesen Seeadler aus der Ferne in meine Richtung ziehen mit einer Ente im Schnabel. Also der wollte gerade Mittagessen. Und dann, meine Kamera hat nicht das gemacht, was ich gerne wollte. Irgendwas hatte ich verstellt und war dann in diesen Sekunden nicht in der Lage, diese Einstellungen wieder zurückgängig zu machen, so dass ich meine gewohnten, bevorzugten Einstellungen wiederfand. Und dann war die Situation vorbei und ich war traurig. Das ist jetzt die politisch korrekte Ausdrückungsweise, ja.
Kann ich verstehen, aber auf der anderen Seite hast du bestimmt auch viele Erfolgserlebnisse, wenn ich mir dieses Foto nochmal angucke,
so,
zum Beispiel.
Genau, und ja, es gibt ja immer ein Aber. Dieses Bild hängt deswegen an der Wand, weil ich sehr zufrieden damit bin. Ein Foto in der gleichen Situation, mit dem gleichen Hintergrund, mit einem Fisch im Schnabel, wäre natürlich dann die 1++ beim nächsten Mal vielleicht.
Und so ist es nur eine 1+.
Darüber muss ich jetzt nachdenken. Ja.
Ich finde, das ist ein großartiges Foto. Das gefällt
Danke.
Mir sehr. Dann möchte ich doch nochmal zum Beobachten kommen, weil ich jetzt verstanden habe, dass das zwei grundlegend unterschiedliche Dinge sind. Was macht für dich einen guten Vogelbeobachter, eine gute Vogelbeobachterin aus?
Ja, dieses Wort gut ist immer schwierig.
Okay, dann verstehe ich. Ich würde eher sagen, worauf achtest du beim Beobachten der Vögel? Was ist dir besonders wichtig?
Ruhe und Zeit. Und idealerweise eine bequeme Sitz- oder Stehsituation, weil ich dann ja nicht nur 5 Minuten stehe, sondern mitunter 2 Stunden oder 3 Stunden. Und das ist natürlich dann in meinem fortgeschrittenen Alter auch so wichtig. Beispiel, wenn ich zu einem Vogelbeobachtungs, wie heißt denn das, Nabu-Station gehe. Und das tue ich relativ häufig. Dann gibt es da so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft von Leuten, die dort regelmäßig auftauchen. Und ich weiß, mit wem ich da gerne im Hide bin, weil wir da nicht schnacken müssen, sondern einfach nur beobachten. Und es gibt dann eben auch Leute, die ich meide, weil sie dann ein Dauergespräch versuchen zu initiieren und das vermeide ich dann irgendwie oder gehe dem dann aus dem Weg, indem ich dann in einen anderen Halt wechsle. Ja.
Und wenn du da dann sitzt oder stehst, wie auch immer,
hockst,
wie auch immer die Gegebenheiten es hergeben, welche Ausrüstung zum Beobachten nimmst du gerne mit? Hast du da ein Fernglas oder hast du ein Buch mit? Nutzt du eine App, um Vögel zu bestimmen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe natürlich ein Fernglas dabei und ganz wichtig, mein Bütterchen. Wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, ist das für mich wichtig. Und Ja, ich habe auch eine Vogelbestimmungs-App, die ich aber nicht so oft benutze, weil mein Handy das nicht so lange mitmacht. Ja, genau. Und dann geht es ja um witterungsangemessene Kleidung. Ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs und wenn ich dann lange Strecken mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann muss ich auch irgendwie gucken, dass ich nicht komplett verschwitzt im Winter dann in einem Hyde sitze und mir irgendwas einfange. So, dann muss ich gucken, ob ich mich irgendwo umziehen kann. Und das ist mitunter auf freiem Feld anders möglich als in einem blickdichten Surrounding.
Ich möchte gerne nochmal zu Apps bzw. Bücher zurückkommen. Du hast mir mal etwas geschenkt, das Buch Welcher Vogel ist das? Aus dem Kosmos Verlag und da steht auch drauf, empfohlen von Nabu.
Und es ist ein Kernbeißer auf dem Einband. Es ist ein wunderschönes Foto.
Wirklich wunderschön, ja. Und dieses Buch, offensichtlich gemacht zum Mitnehmen und zum Nachschlagen, ich fand das super spannend, weil es hier Fotos und Zeichnungen gibt, die auch bestimmte Merkmale von Vögeln deutlicher noch darstellen, als man sie in der Natur finden kann. Dann steht dort, wann die Brutzeit ist und wo die Vögel zu beobachten sind. Ich glaube, das ist ein heißer Tipp für alle, die sich überlegen, mal loslegen zu wollen damit, mit der Vogelbeobachtung. Hast du noch etwas, was du dazu sagen möchtest?
Ich finde bei diesem Buch besonders schön, dass es bei der Darstellung um echte Fotos geht. Ich kenne ganz viele Vogelbücher, wo dann die Grafiken eine Zeichnung sind. Und eine Zeichnung kann nie das fein abbilden, was wirklich in einem Gefieder eines Vogels dann zu sehen ist. Deswegen finde ich das besonders schön. Oh, das finde ich, ja, da war ich gerade beim letzten Urlaub und da flogen die ganze Zeit überall diese Eissturmvögel und ich dachte, meine Güte, ich kriege die Krise.
Ich habe einfach mal eine Seite aufgeblättert hier. Ja. Und genau, man sieht ein Foto und da werden auch nochmal die wesentlichen Merkmale dargestellt. Hals dick, Schnabel mit Röhre, Flügel ungleichmäßig grau. Und das Schöne ist, dann gibt es dazu noch Zeichnungen, die dann auch noch ein paar Merkmale deutlicher hervorstellen. Also das ist sehr zu empfehlen. Ich habe letztens eine Beobachtung gemacht und zwar haben wir auf dem Balkon mal wieder einen Vogel gehabt und ich habe ein gutes Foto gemacht, also vergleichsweise deutliches Foto dieses Vogels gemacht und mal gucken, ob ich das finde und wollte dann mit Hilfe meines Buches nochmal verifizieren, ob meine Vermutung, um welchen Vogel es sich handelt, denn stimmt.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Und jetzt, jetzt geht's gar nicht mehr. Das ist jetzt interessant.
Das ist der Vogel.
Doch, genau, hier dieses Foto.
Ach.
Und mir ist aufgefallen, das ist jetzt irgendwie einfach ein iPhone.
Aber schön.
Ja, ne?
Auch das iPhone.
Ja.
Aber erstaunlich, ja.
Und mir ist aufgefallen, hier unten ist ein Vogel zu sehen. Und drückt man da drauf, dann steht hier schon Eichelhäher. Was natürlich praktisch ist. Und jetzt weiß ich, es ist ein Eichelhäher, aber ich kann nur empfehlen, stattdessen auf die Suche zu gehen, im Buch nachzuschlagen, welcher Vogel könnte das eigentlich sein, weil man dann auch wirklich lernt, wie kann ich ein Eichelhäher von ähnlich aussehenden Vögeln unterscheiden.
Wenn du jetzt bei den Handys bist und diese automatische Bestimmung vornimmst, dann gibt es aber auch mal so Fotos, wo das Handy oder die Software eben Schwierigkeiten hat, einen wirklichen Vogel zu identifizieren. Mitunter, wenn das Bild von den Kontrasten her nicht ausreichend ist, dann erkennt ein Handy mitunter keinen Vogel, wenn ein Vogel vor beigem Hintergrund einen beigen Gefieder hat und der Hintergrund ist eine Sanddüne, dann denkt das Handy bestimmt beige. So. Genau.
Und das heißt, es kann auch mal passieren, dass es eine Fehleinschätzung gibt.
Durchaus. Oder dass mehrere Vogelarten dann vermutet werden und es ist aber ein ganz anderer Vogel eigentlich.
Deswegen, also besorgt euch dieses kleine Taschenbuch.
Und das Handy.
Wenn ihr noch kein Smartphone habt, dann ist das auch ein heißer Tipp an alle da draußen. Damit kann man viel und viel machen. Nee, ich würde wirklich eher da das Buch empfehlen. Macht viel mehr Spaß und man lernt noch etwas dabei. Wenn ich jetzt rausschaue und sehe eine Amsel, dann denke ich, ach Mensch, eine Amsel. Das war's. Also mit Glück habe ich erkannt, dass es sich um eine Amsel handelt. Was siehst du? Worauf achtest du, wenn du jetzt dir eine Amsel in Ruhe angucken könntest, die draußen in der Umwelt einfach auftaucht?
Dann achte ich bei einer Amsel drauf, ist es jetzt ein Männchen oder ist es ein Weibchen? Und habe ich eine Idee, wo, ob sie gerade brütet oder nicht? Und wo womöglich das Nest sein könnte? Ja, das sind so meine Fragen. Und ansonsten beobachte ich sie eigentlich. Was sie gerade tut, ob sie da irgendwie nach Nahrung sucht oder sich mit einem anderen Vogel ins Vernehmen setzt, weswegen auch immer.
Worin unterscheiden sich denn die männlichen und weiblichen Amseln?
Die männlichen haben ja den wahnsinnig gelben Schnabel und ansonsten ist das Gefieder nahezu schwarz. Und die Weibchen sind bräunlich und auf der Bauchseite etwas heller als auf der Rückenseite.
Mhm. Und wenn du dich dann fragst, ob und wo gebrütet wird, wie kannst du der Sache nachgehen?
Ich gehe der Sache gar nicht nach. Ich gucke einfach von dem Standpunkt aus, wo ich gerade bin, ob ich da irgendetwas Verdächtiges, das auf Brut hindeuten könnte, sehe oder eben nicht. Und ich freue mich dann, wenn ich etwas entdecke. Und ich freue mich auch, wenn ich nichts entdecke. Also, wenn ich mal rauszoome, dann ist es ja so, dass durch die Umweltgegebenheiten hier bei uns Vögel mehr und mehr seltener werden, beziehungsweise es gibt Arten, die aus unseren Regionen verschwinden und andere, die dann hinzukommen, aber nicht in dem gleichen Mengenverhältnis. Das heißt, die Vogelpopulation an sich sinkt und sie verändert sich regional. Und auch das ist spannend. Also zum Beispiel in Hamburg einen Wiederhopf zu sehen, ist viel schwieriger, als wenn du einen Wiederhopf in Frankreich siehst. So, weil in Frankreich oder in Spanien ist das ein 0815-Vogel und in Hamburg oder in Norddeutschland ist das eher die Ausnahme. Wobei in Niedersachsen wurden jetzt die ersten Wiederhopfbruten gesehen, festgestellt und das ist vor 10 Jahren noch nicht der Fall gewesen. Aufgrund des Klimawandels hat sich da das Verbreitungsgebiet durchaus nach Norden ausgeweitet.
Ich wollte gerade fragen, woran es liegt, dass wir so viele Arten verlieren, aber auch ein paar dazukommen. Ich ahnte es, es ist wahrscheinlich der Klimawandel.
Genau.
Bleiben wir doch mal in Norddeutschland. Warum eignet sich Norddeutschland zur Vogelbeobachtung?
Weil es sich genauso wie jedes andere Bundesland wunderbar eignet. Man muss einfach nur überlegen, welche Vogelarten möchte man beobachten und in welchen Klimabereichen möchte man sich aufhalten. Ich war zum Beispiel noch nie Oberrheingraben und würde das zu gerne machen, weil es dort nämlich Bienenfresser gibt. Wunderschön.
Wie sehen die aus?
Die sehen aus wie ein Eisvogel in anders bunt. Die sind die gleiche Vogelfamilie. Mhm. Also ähnlich spektakulär bunt, aber eben mit anderen Farben und einer anderen Physiognomie. Nee, und in Norddeutschland, zum Beispiel an den Nordseeinseln oder an den Ostseeinseln, da gibt es so schöne Bereiche, wo es sowohl von der Zugänglichkeit als auch von den Heights oder freier Sicht ausgesprochen attraktiv ist zu beobachten. Ich denke an, beim Eidersperrwerk gibt es einige Heights in dem vorgelagerten, wie heißt denn dieses Land hinter dem Deich? Man weiß es nicht. Vogelfreundliches Land. So, und dort gibt es nämlich einige, viele Hals, entweder in einem Turm oder in der Militärsprache würde man sagen Schützengräben, also Orte, wo man ungestört beobachten kann, ohne dass die Vögel aufgeschreckt werden.
Wer sorgt dafür, dass es diese Orte gibt? Also werden die von Freiwilligen aufrechterhalten oder wie ist das?
Da kann ich mit Halbwissen glänzen. Es gibt ja diese unterschiedlichen Naturschutzeinrichtungen oder vom NABU zum Beispiel gibt es Initiativen für Gewässerpflege oder Instandsetzung von Naturräumen. Davon gehe ich aus, dass es dort auch diese Heiz- und Beobachtungsstände betrifft, die instand gehalten werden müssen oder eben auch neue errichtet werden.
Und welche Vogelarten kann man da so beobachten in Norddeutschland?
Auch da wieder je nach Region, an der Küste andere als im Binnenland. Wenn du an die Küste gehst, dann sind es natürlich diese ganzen Küstenvögel. Es gibt da Unterscheidungen zwischen den Limikolen, also Wartvögeln. Also alle Vögel, das sind so hochgebockte Vögel, die mit langen Schnäbeln im Schlamm oder im Wasser nach ihrer Nahrung suchen. Und es gibt dann...
Hast du da ein Beispiel?
Bruchwasserläufer oder diese ganzen... Na, wie heißen sie denn? Hängt bei mir im Klo. Warst du schon da?
Heute nicht, nee.
Siehste, Alpenstrandläufer.
Was ist mit dem Storch? An den habe ich gerade gedacht. Langer Schnabel, mit dem er irgendwo nach Nahrung sucht.
Ja, ist durchaus ein Vogel, der mit seinem Schnabel dann nach Nahrung sucht, aber er gehört nicht.
Okay, das tun auch andere Vögel, glaube ich.
Ja.
Deswegen nicht so besonders. Okay, er gehört nicht in diese Kategorie.
Nicht zu den Limikolen, nein.
Welcher Vogel ist denn aktuell, weil ich kenne dich, dein Lieblingsvogel?
Seit vorgestern wieder der Seeadler, den ich immer mal wieder latent auf meiner Wunschliste hatte. Dann hatte ich die Gelegenheit, ihn hier und da auch zu beobachten und zu fotografieren. Aber alle Produkte, sowohl die Beobachtungen, aber besonders die Fotos, lassen immer noch ganz schön viel Luft nach oben. So, insofern, wenn nichts anderes geht, gerade in meiner Wunschliste, dann ist es der Seeadler.
Mhm. Und welcher ist der seltenste Vogel, den du bisher beobachtet hast?
Es ist ja, je nach Region, kommt ein Vogel häufiger vor oder nicht.
Mhm.
Also in Bezug auf, das ist aber wirklich eine schwierige Frage. Also wenn ich in Spanien beispielsweise Wiederhopfe sehe, dann ist das, da waren wir ja schon mal so ein 0815 Vogel. Trotzdem war ich also mit zwei schlaflosen Nächten beseelt, nachdem ich meinen ersten Wiederhopf von nahem beobachten konnte. Dieses Gefühl habe ich nicht, wenn ich im Norddeutschland eine Amsel beobachte. Aber ich habe im Augenblick keine wirkliche Zielvogelart. Es ist so ein Orni-Begriff. Zielvogelart heißt, das ist eine Vogelart, die man entweder noch nicht so beobachten und fotografieren konnte, wie man sich das selbst vorstellt. Oder man kann auch Zielvogelart sagen, wenn das in einer bestimmten Jahreszeit oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Vorkommen zwar theoretisch möglich sein kann, aber aus irgendwelchen Gründen es nicht dazu kommt. Beispiel: Der Winter in Norddeutschland war ausgesprochen schneereich und kalt im Vergleich zu den letzten Wintern. Und nach diesem Winter waren ganz viele Eisvögel, die es vor dem Winter noch gab, nicht mehr zu sehen. Ich gehe davon aus, dass viele eben eingegangen sind, weil die Eisschichten auf den Gewässern die Nahrungssuche verunmöglicht haben.
Mhm. Welcher ist denn für dich der aktuell schönste Vogel?
Ich. Und dann... Nee, das ist tageszeitenabhängig.
Mhm.
ich so pauschal ist immer schwierig. Wenn du in mein Wohnzimmer gehst, dann siehst du diese Vogelfotos, das sind, glaube ich, 6, 9, die ich immer wieder austausche, je nachdem, wonach mir gerade ist und welche ich besonders schön aktuell finde. Und das wechselt, wie sich das Wetter wechselt.
Ich kann mir vorstellen, dass einige die Folge angeklickt haben und gedacht haben, ach, hier erzählt jemand etwas über Heimtiere, über seinen Kanarienvogel. Nun ist mir heute erneut aufgefallen, als ich hier zur Tür hereinkam, dass du offensichtlich kein Haustiervogel hast oder hältst.
Nee.
Wie kommt's? Du bist doch so ein begeisterter Vogelfan, aber ein Haustier findet sich hier nicht.
Das ist eine gute Frage. Nee, ich kam nie auf die Idee, mir ein Haustier zuzulegen. Also ich habe als Kind mit meinem Bruder zusammen Zwergkaninchen gehabt. Und das war arbeitsam und interessant und für uns Kinder spektakulär. Aber dann gab es bei meiner Mutter, bei meiner Oma ein Hansi. Das war ein Wellensittich, der so in den 80er Jahren, glaube ich, der 0815-Vogel war. Und dann gab es ja immer die Fraktion blauer Wellensittich versus grüner Wellensittich. Okay, aber da bin ich auch nie wirklich reingegangen. Nee, ich bin eher an Wildvögeln interessiert und alles, was so in Gefangenschaft gehalten wird, erinnert mich sehr an Hagenbecks Tierpark. Und ich mag lieber Freiheit.
Ich habe ein neues Wort gelernt. Zielvogelart. Ich habe mir im Vorfeld gedacht, es gibt vielleicht so eine Art Bucketlist. So, bevor ich irgendwie das Zeitliche gesegnet habe, möchte ich folgende Vögel gesehen oder sogar fotografiert haben.
Was heißt denn Bucket auf Deutsch?
Ich weiß es selber nicht. Ist das Eimer? Deswegen, aber warum heißt das? Ja, es gab diese Ice Bucket Challenge auch.
Ach so.
Aber warum das jetzt Bucketlist heißt?
Ich habe einen Film vor Augen mit Nicolas Cage. Nein, wie hieß denn der andere mit dem tollen Gesicht?
Und das war nicht Nicolas Cage.
Nein, es ist sehr subjektiv.
Ach so.
Wenn ich nicht drüber nachdenke, komme ich auf den Namen. Und der hatte in diesem Film die Nebenrolle, also quasi der Bad Guy, und es ging da um eine Bucketlist. Und da habe ich den Namen als feststehenden Begriff nicht hinterfragt. Aber jetzt frage ich mich.
Ich frage mich auch.
Ja.
Hast du denn eine Ziel?
Jack Nicholson.
Ah, oh ja. Ja, der hat auch einen. Der hat ein Gesicht.
Ja.
Ja. Hast du eine Zielvogelart-Liste?
Nein.
Nein.
Nein, sondern eher. Wenn ich unterwegs bin und mal außerhalb meiner Wohnsphäre, dann gucke ich, was ist dort in der Gegend gerade ornithologisch los und was habe ich noch nicht beobachten können und wo stehen die Wahrscheinlichkeiten ganz gut. Das ist dann die Wunschliste und dann gibt es noch die Überraschungsliste, die werde ich dann während des Beobachtens anfertigen und notiere dann mir, welche Vögel ich dann beobachtet habe, um das dann zum Schluss abzugleichen. Und in der Regel ist die Wunschliste für die Tonne, weil immer was anderes passiert als das, was man sich vorstellt.
Und du hast du dann ein Büchlein, in das du einträgst, was du wann beobachtet hast? Bist du da irgendwie organisiert?
Nee, ich habe mein Handy.
Okay.
Genau, und dann notiere ich, wen ich da alles gesehen habe und dann wird das auch wieder irgendwann für die nächste Exkursion wieder auf Null gesetzt und dann geht das Spiel von neuem los.
Du bist ja auch öfter mal verreist mit der Idee, besondere Vögel zu fotografieren. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das stimmt oder ob du einfach nur nebenbei im Urlaub dir dafür auch einfach viel Zeit noch eingeräumt hast. Aber erzähl mal. Vielleicht magst du ja exemplarisch von einer Reise erzählen, die besonders eindrücklich war, bei der du was Besonderes erlebt hast.
Also ich tanze gerade durch meine Erinnerungen, um zu gucken, welches ist denn jetzt am besten erzählbar. Es ging nach Rügen bzw. nach Greifswald. Und in Greifswald, da gibt es etwas nördlich der Stadt an der Küste große naturbelassene Räume, Schilfgürtel und auch Beobachtungstürme. Und dort kann man einfach sich hinsetzen, habe ich mich hingesetzt und geguckt, was denn passiert. Und schon ganz, nein, wir waren noch nicht mal auf den Turm raufgestiegen, da sahen wir einen Seeadler kreisen, der sich dann direkt vor den Turm setzte, also direkt vor den Turm heißt 200 Meter entfernt, 300 Meter entfernt. Und das war wunderschön, während links von uns ein Feldhase mit einer Feldhäsin sich vergnügte. Und dann gab es noch, was war denn das für eine Vogelart, die habe ich dort zum ersten Mal. Ich meine, das waren Bluthänflinge. Auf jeden Fall Vögel, die ich sonst ganz selten zu Gesicht bekomme, so in so einer natürlichen Umgebung. Und das war wie ein großes Geschenk. Was war jetzt die Frage? Ach, ich sollte von der eindrücklichen Urlaubsgeschichte erzählen. Ja, genau. Und rund um Greifswald war das nicht der einzige Seeadler. Also quasi jeden Tag sahen wir Seeadler. Da kann man auch zu noch erzählen, dass Gott sei Dank mittlerweile die Seeadlerpopulation wieder so angestiegen ist, dass ein Seeadler zu sehen jetzt keine Seltenheit ist, sondern eher gang und gäbe. Man muss einfach nur wissen, wo da die Reviere sind oder wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, einen Seeadler zu sehen. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern, das ist quasi der Seeadler-Hotspot in Deutschland und da kann man überall welche sehen. Und trotzdem sind es nach wie vor sehr beeindruckende Vögel.
Schön. Das klingt auch nach einem tollen Erlebnis. Natur pur. Mhm. Wie viele Leute wart ihr denn da auf dem Turm in dem Moment?
Zwei.
Ach, das war dann wirklich nur euer Moment.
Wunderbar, ja.
Oh, schön.
Und es war kein Gespräch, es war keine Beschallung, es war einfach nur gucken und sich freuen.
Es gibt gewisse Mythen über Vögel. Mhm. Und ich weiß nicht, inwiefern du da bewandert bist, aber wir können ja mal schauen, ob du etwas dazu sagen kannst. Sind Eulen wirklich schlau? Oder schlauer als andere Vögel?
Also das wäre mir neu. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Rabenvögel schlau sind und ich habe jetzt vorgestern von einer Nachbarin gehört, die erzählte, dass Meisen tatsächlich ihr Revier so verteidigen, dass mögliche Konkurrentinnen umgebracht werden. Also das fand ich für so eine possierliche Meise schon relativ spektakulär. Und ich weiß auch nicht, ob diese Nachbarin etwas überzeichnet hat und dramatisiert hat. Das muss ich nochmal nachlesen. Aber das wäre ja ein Hammer, der bislang an mir vorbeigegangen
also,
ist.
Also liebe HörerInnen, Meisen sind brutal. Hier habt ihr es das erste Mal gehört.
So.
Also Eulen schlau und Tauben dumm, diese Klischees.
Nee, Tauben sind ausgesprochen schlaue Vögel, die sich zum Beispiel die Gesichter merken können, um festzustellen, ey, ist das ein Zweibeiner, von dem wir Gutes zu erwarten haben oder nicht. Da gab es Forschungen zu. Mhm. Interessant. Und auch wenn es ganz viele Tauben gibt und für manche Leute Tauben eine Belästigung sind, gerade in Großstädten, finde ich Tauben wahnsinnig schlau im Vergleich zu Menschen.
Das haut mich jetzt auch um. Ich selber kann mir Gesichter sehr schlecht merken.
Du bist halt keine Taube.
Ich bin halt keine Taube. Also ich weiß, dass Krähen Gesichter erkennen können und auch Beziehungen mehr oder weniger zu Menschen aufbauen können und sogar in der Lage sind, das zu kommunizieren. Mhm. Innerhalb ihres Rudels. Mhm. Sagt man das auch bei Vögeln?
Was sagt man denn dann? Rotte ist es auch nicht. Auf jeden Fall haben Rabenvögel ja auch Ansätze zum Werkzeuggebrauch. Das ist schon schlau. Also es gab Dokumentation, dass Raben zum Beispiel mit Ästen so hantieren, um an ein Futter heranzukommen. Also ein Mittel zum Zweck. Mhm. Und das ist für Menschen zum Beispiel schon schwierig und für einen Vogel eigentlich landläufig völlig unmöglich, außer Raben.
Wow, also in denen steckt viel mehr, als man so denkt. Mhm. Gehen wir mal in Richtung Naturschutz. Mhm. Geht es unseren Vögeln gut, auf Norddeutschland oder Deutschland bezogen?
Nee, denen geht's nicht gut, je nachdem, wo du hinguckst. Mhm. Ich war vor kurzem mal in der Marsch und war auf Blaukehlchenpirsch, weil dort gerade in einer Schilfkuhle immer wieder Blaukehlchen herumschwirrten und das interessierte mich. Also war ich dann 5 Stunden vor dieser Kuhle und beobachtete. Und bei der Gelegenheit kam der örtliche Bauer auf seinem Traktor und fragte sich zuerst und dann auch mich, was ich denn dort tue und was es denn hier so Spannendes gäbe. Und der war total nett. Dann haben wir ein bisschen geplaudert. Und er berichtete, das mit diesen Naturschützern ist total wichtig und nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite ist er als Landwirt auch an wirtschaftlichen Dingen interessiert. Und er berichtet von Kranichen, die, wenn er die Saat ausbringt, dann an dem Abend die ganzen Körner wieder rauspicken, die er doch gerade mühevoll und kostenintensiv ausgebracht hat. Und das hat ihn geärgert und genervt. Und er berichtet dann aber, er hat eine Strategie mit seinen Kolleginnen entworfen. Und zwar, er hat einen bestimmten Bereich, wo er ganz viel Körner ausbringt, um das als Futterstelle für die Kraniche vorzuhalten. Die Kraniche haben sich über die Zeit das gemerkt und haben dann die anderen Felder in Ruhe gelassen, tendenziell, um sich dann immer nur an der Futterstelle zu laben. Und das war eine tolle Idee. Er sagte allerdings auch, dass das wirklich eine Initiative von wenigen ist und dass Kraniche doch in dem Berufszweig mitunter eher auch als mittlerweile Schädling betrachtet wird. Also ich glaube, je nachdem, wen du fragst, kriegst du dazu eine andere Aussage. Aber ich fand das sehr differenziert, was dieser Mensch mir dort berichtet hat. Das war, und der war wahnsinnig nett. Ich freue mich, ihn das nächste Mal wieder zu treffen.
Daran merkt man, wie unfassbar wichtig es ist, ins Gespräch zu kommen, mhm. ja. wenn es verschiedene Interessen gibt.
Ja, ja.
Und du hast es vorhin schon einmal angesprochen, es verschwinden mehr Arten, als das Neue dazukommen.
Ja.
Welche Arten fallen dir gerade ein, die verschwunden sind oder gerade am Verschwinden sind?
Wenn du zum Beispiel in die Marsch gehst und dort Schwarzkehlchen oder eben auch die Blaukehlchen suchst, dann kannst du Erfolg haben, aber früher gab es die zuhauf, weil die ganze Landschaftsstruktur sich neuzeitlich so geändert hat, dass die Landschaft auf wirtschaftliche Faktoren umgestellt wurde und alles, was diese wirtschaftlichen Faktoren gefährden könnte, möglichst ausgemerzt wird. Und dazu zählen zum Beispiel vermeintliche Unkräuter oder ungepflegte Landschaften, also da, wo die Natur sein darf. Und da muss man ein bisschen mittlerweile suchen, wo man eigentlich Natur belassen noch findet, mhm. Weil meistens ist es ja so sehr kultiviert, dass für viele Lebewesen als auch Vögel im Besonderen das nicht nahrungsmäßig auskömmlich ist, was sie dort finden.
Wenn man einen Garten hat, kann man das dann unterstützen? Gibt es etwas, was man dann tun kann?
Ja, möglichst wenig tun und einfach die Natur Natur sein lassen. Und dann regelt sich das in der Regel über die Zeit selbst.
Und gibt es sonst etwas, was jede und jeder tun könnte? Also ist es ratsam, im Winter Vögel zu füttern, also zum Beispiel Meisenknödel rauszuhängen?
Also je nachdem, wen du fragst, zur Vogelfütterung im Winter kriegst du unterschiedliche Antworten, auch von Fachleuten. Mhm. Die einen sagen, lass es, die Vögel, die suchen sich das, was sie brauchen, selbst. Und andere sagen, nein, sie brauchen auf jeden Fall Unterstützung, weil es einfach zu wenig Futterquellen mittlerweile hier gibt und man sich da ein bisschen den Vögeln die Futtersuche erleichtern kann. Also wichtig ist, finde ich, dass sich möglichst viele Leute an der Naturschutzarbeit beteiligen und beispielsweise beim NABU sich in irgendeiner Art und Weise engagieren und wenn das mit einer Spende möglich ist.
Wir spielen jetzt entweder oder. Ich werde dir zwei Dinge vorschlagen und bitte versuche dich zu entscheiden. Fotografieren oder beobachten?
Beobachten.
Wald oder Küste?
Küste.
Warum?
Weil es mehr Wind gibt.
Das ist ein Argument. Ja. Und im Zusammenhang mit der Vogelbeobachtung zum Beispiel, würdest du dich da auch eher für den Wald oder für die Küste entscheiden?
Kann ich nicht sagen. Gefühlt als Norddeutscher ist die Küste einfach mir sympathischer als hügeliges Waldland. Wenn ich aber im hügeligen Waldland ausgesetzt würde, ich hätte keine Langeweile. Ich würde beobachten.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Du bist so der Sommertyp. Wir können das ja mal auflösen. Ich weiß noch nicht, wann dieser Podcast online gestellt wird, aber jetzt gerade haben wir es sehr, sehr, sehr warm. Das sind so die Temperaturen, in denen du dich wohlfühlst, ne?
Deutlich.
Eule oder Greifvogel?
Greifvogel.
Okay, jetzt wird's schwer. Eisvogel oder Seeadler?
Rohrdommel.
Ah, oh, die Rohrdommel. Kannst du mal erklären, wie die aussieht? Gibt es diese Art? Manchmal nennst du hier Arten, da habe ich noch nie etwas von gehört und frage mich immer, gibt es die wirklich? Hat sich Lars das gerade nur ausgedacht und guckt, ob ich darauf reagiere?
Nein, es gibt die wirklich. Und das ist zum Beispiel eine Zielvogelart, die mir noch vorschwebt, wo sich aber noch nicht die Gelegenheit gegeben hat. Die ist eine... Wie soll ich die beschreiben? Schön braun. Das Spannende einer Rohrdommel ist, dass sie sich im Schilf, deswegen heißt sie Rohrdommel, nahezu unsichtbar macht, indem sie den Schnabel ganz senkrecht in den Himmel reckt, sodass quasi der ganze Körper wie ein Rohr, ein Schilfhalm ausschaut und dieser Vogel sich damit unsichtbar macht. Wenn eine Rohrdommel aber singt oder ruft, dann ist es ein ganz, ganz tiefes Möpen, wenn man so möchte. Ich kann das gar nicht nachmachen, weil es einfach viel tiefer ist, als es im Augenblick mir möglich ist. Ich habe letztes Jahr in Brandenburg irgendwo eine Rohrdommel ganz früh am Morgen belauschen dürfen. Ich habe sie leider nicht gesehen und es war atemberaubend, weil es war ein windstiller Sommertag. Die Sonne war gerade aufgegangen, es war 4 Uhr oder 5 Uhr, 5 Uhr genau, und da gab es nur die Drosselrohrsänger und diese Rohrdommel. Und es war, also wenn das ein Gemälde wäre, nee, der Satz geht falsch rum. Ich würde dieses akustische Phänomen gerne als Gemälde haben. Das wäre mein schönstes Urlaubsbild. Leider ist das ja immer nur, es ist quasi nur der Augenblick und danach ist die Situation vorbei und ich werde das nie wieder erleben. Also in dieser Situation, in dieser Umgebung mit all dem anderen sensorischen Eindrücken, das ist eine einmalige Situation gewesen.
Wenn unsere HörerInnen jetzt Lust haben, noch mehr zu erfahren zum Thema Vögel, hast du irgendwelche Tipps? Gibt es Podcasts oder andere Medien, die du empfehlen würdest?
Das beste Medium ist, mit den eigenen Augen so einen Film zu machen, was man da gerade draußen sieht. Ich habe verschiedene Podcasts mir angehört und ich bin nie länger dran geblieben, weil mir, ich kann dir nicht sagen, warum, aber das hat mich nicht abgeholt. So. Und ich bin lieber draußen in der Natur, als mir in einem Buch Theorie anzugucken. Eher umgekehrt. Ich bin in der Natur gewesen, um dann in der Theorie nochmal genau nachzubereiten, was da eigentlich passiert ist.
Okay, das heißt, wenn ihr noch mehr hören möchtet über Vögel, dann hört diese Folge einfach doch mal. Das ist unsere Empfehlung.
Ja, perfekt.
Lars, hab ganz lieben Dank, dass du hier warst, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, Einblicke zu erhalten in dein großes Hobby und in deine Leidenschaft. Es macht unfassbar viel Spaß und ich kann nur empfehlen, auch mal die Augen offen zu halten und ganz bewusst Vögel zu beobachten.
Ich danke dir.
Vielen Dank. Das war's mal wieder mit Abgenerdet. Ihr hört uns jeden ersten Freitag im Monat. Das heißt, es gibt schon bald wieder die nächste Folge. Tschüss und bis dann.